Ich muss mir darüber im Klaren sein, wie helfe ich den Technikern da draußen auf der Straße? Hab ich eigentlich den Support auch im Hintergrund, der den Technikern hilft? Also das wird auch häufig unterschätzt. Ich sage mal, man schmeißt etwas über einen Zaun in den Service, egal ob in den eigenen oder in den Third-Party-Service, und hofft, dass irgendwer etwas auffängt. Also das ist auch ein Fehler. Es ist ein Projekt, das sorgfältig geplant und durchgeführt werden muss. Und es ist nicht macht mal eben.
Service Kosmos.
Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und unserem heutigen Gast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in unserem Service Kosmos. Manche von euch kennen vielleicht das fünfte Rad am Wagen. Manche sprechen möglicherweise vom dritten Rad am Wagen. Normalerweise ist es ja etwas, was so, wie soll man sagen, umsonst ist. Aber heute geht es um das dritte Rad in einem anderen Kontext. Es geht nämlich um den Third-Party-Service und der ist nicht umsonst, sondern der hält in der Regel alles so richtig am Laufen. Und dazu begrüße ich einen besonderen Gast hier bei mir. Herzlich willkommen, lieber Robert Krause, zum Thema Third-Party-Service. Und ich sage ein bisschen was zu dir und dann steigen wir gleich richtig ein. Robert ist sein Leben lang schon ein glühender Vorantreiber von Third-Party-Services und du bist Stratege und hast schon viel aufgebaut in diesem Bereich. Aktuell begleitest du die Funktion des Vice President Strategy and Service Management bei der LPR Group. Ihr seid ein reiner Dienstleister, 360-Grad-Dienstleister kann man sagen, in diesem Feld. Schön, dass du da bist zu diesem Thema.
Ja, danke Sabine. Freut mich auch, dass wir zwei heute über den Service sprechen. Besonders natürlich, ich sag mal, über die Helden des Alltags, die man eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt, die aber natürlich viel im Hintergrund am Laufen halten. Und das zählt eben zu den Aufgaben eines Third-Party-Providers, dafür zu sorgen, dass eigentlich die Tagesabläufe der verschiedensten Bereiche reibungslos laufen.
Ich fange mal mit einer anderen Frage am Beginn an. Erstmal mit einer persönlicheren Frage. Was ist denn für dich richtig guter Service?
Richtig guter Service kann man eigentlich sagen, wenn der Kunde zurückkommt, nicht das Produkt. Das heißt also natürlich, man hinterlässt einen glücklichen, zufriedenen Kunden, wenn es denn dann einmal wirklich zum Servicefall gekommen ist. Ja, natürlich versuchen alle zu vermeiden, dass es überhaupt zu Serviceeinsätzen kommt. Das lässt sich aber natürlich bei der Technik nicht vermeiden. Das ist unausweichlich. Und ein guter Service zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass man den Techniker nicht sieht, nicht hört, dass er ein sauberes Gerät zurücklässt und einen zufriedenen Kunden, der wieder mit seinen Systemen weiterarbeiten kann.
Vielleicht bevor wir in das Thema noch tiefer einsteigen, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Möglicherweise ist nicht jedem Third-Party-Service ein Begriff. Vielleicht magst du das noch mal aus deiner Sicht, also deine Definition dazu geben oder kurz erklären, was das genau ist und was ihr genau macht.
Gerne. Also wir beschäftigen uns eben wirklich mit Service und Logistik. Wir selbst haben keine eigene Hardware, sondern wir bieten unsere Dienstleistungen verschiedensten Hardwareherstellern oder Betreibern von Hardware oder Hardwaresystemen an. Das heißt also, wir haben von der Hotline über Warehouse, Logistik, ein Repair Center plus eben auch 250 Techniker, die draußen auf der Straße unterwegs sind und die reparieren oder beziehungsweise führen Wartungen, Installationen durch, zum Beispiel bei der Drucktechnik, Medizintechnik, im Bereich Robotik, aber auch Point of Sale oder im Energy-Bereich. Und uns zeichnet eben aus, dass wir keine eigene Hardware haben, sondern wirklich im Auftrag von entweder Hardwareherstellern oder eben den Betreibern arbeiten. Und das stellt uns natürlich vor viele spannende Herausforderungen, ne? Dadurch haben wir ein sehr, sehr großes Portfolio von dem, was wir betreuen, große Anzahl Kunden und natürlich auch eine prozessuale Komplexität neben der normalen technischen Komplexität, die wir quasi meistern müssen.
Ja, und ihr vertretet ja sozusagen viele Marken und das ist ja auch was Besonderes für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kenne das, ich habe vor über 25 Jahren das zum ersten Mal sehr intensiv kennengelernt mit der Servicemarke Omniplus. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist die Servicemarke von Mercedes und Setra. Und das ist eine sehr spannende Marke, weil sich damals Mercedes und Setra Busse, also Autobusse, die ja auch sehr hochwertig sind, sich überlegt haben, wie machen wir denn das im Service? Denn wenn beide Marken vertreten sind, und da muss man ja wissen, dass sowohl es eine sehr, wie soll man sagen, Mercedes-Busse haben eine große Fangemeinde und Setra-Busse haben auch eine große Fangemeinde. Das heißt, es gibt eine große Markenloyalität. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn die Busse in die Werkstatt kommen, dann kann ja nicht der Mitarbeiter, der Service-Mitarbeiter einmal schnell die Setra-Kleidung anziehen und dann springt er irgendwo hinter ein Paravent und wenn der Mercedes-Bus kommt, dann zieht er die Mercedes-Kleidung an und springt als Mercedes-Mitarbeiter hinter dem Vorhang hervor sozusagen. Und deswegen hat man eine ganz eigene Marke dafür gegründet, Omniplus, die eben für beide Marken sozusagen den Service macht und die Technik macht. Das ist ja bei euch recht ähnlich, denn die Kolleginnen und Kollegen arbeiten ja für viele Marken. Wie handhabt ihr das?
Das ist absolut ähnlich, ist es vergleichbar. Also in so einer Zahl, wir haben ungefähr 40 verschiedene Kunden, eben eingeteilt in unsere 5 Segmente. Und das heißt eben, der Techniker oder die Technikerin ist vielleicht morgens beim Druckerhersteller A und mittags beim Druckerhersteller B. Und wir können uns natürlich auch nicht leisten, da ständig die Kleidung zu wechseln oder die Aufkleber auf dem Firmenwagen zu tauschen. Deshalb treten wir schon unter unserem eigenen Namen als LPR Group auf, aber natürlich immer mit dem Verweis, wir kommen im Auftrag von Kunde A, B oder C. Das erfolgt dann auf der Tonspur. Ansonsten sind unsere Techniker eben mit dem LPR-Brand unterwegs. Sonst würden wir wahrscheinlich viel zu viel Zeit damit verbringen, irgendwo die Kleider zu tauschen, was vielleicht im Sommer noch geht, im Winter, wenn es regnet und kalt ist, macht das, glaube ich, auch nicht so viel Spaß.
Nee, überhaupt nicht. Also insofern macht es ja durchaus Sinn, sich da andere Strategien zurechtzulegen. Sag mal, das bedeutet ja aber im Umkehrschluss ja auch, dass ja, also normalerweise sprechen wir ja immer, jedes Serviceerlebnis oder jedes Kundenerlebnis zahlt auf die Marke ein, etc., etc. Das habt ihr ja nicht, weil natürlich zahlen die Erlebnisse auf die Marke ein, nämlich auf die Kundenmarken, die ihr vertretet. Aber nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht direkt für die Marke arbeiten, ist es natürlich auch anders mit der Verbundenheit zu einer Marke. Wie macht ihr denn oder wie haltet ihr das, dass jeder eurer Kollegen die Verbundenheit der Marke vertritt, denn am Ende des Tages kommt ihr ja meistens im Einsatz, wenn was schief geht, also wenn irgendwas nicht funktioniert, sonst werdet ihr ja auch gar nicht gerufen. Also wie macht ihr das menschlich, weil das ist ja die Herausforderung auch für eure Heldinnen und Helden, wie du das vorhin schon genannt hast, dass sie ja für Drittmarken arbeiten.
Das ist eine der spannendsten Fragen, ja, und wirklich ein großes Spannungsfeld, wo wir uns jeden Tag bewegen, weil wir treten natürlich auf im Auftrag von einer Marke, aber es ist eben nicht unsere eigene Marke. Das heißt, unsere Techniker repräsentieren in dem Fall natürlich auch unseren Kunden, gleichzeitig repräsentieren sie die LPR. Natürlich heißt, die Werte beider Firmen müssen auch zusammenpassen, um es eben dem Techniker vor Ort auch möglichst einfach zu machen. Je ähnlichere Service-Philosophien beide Firmen haben, umso einfacher ist es für den Techniker natürlich vor Ort, diese Werte, die beide eigentlich vertreten, zu vermitteln und auch zu leben. Mhm. Ja, und das Spannende ist ja wirklich für diese Techniker, sie haben eine hohe technische Komplexität, eine prozessuale Komplexität und dann eben das Thema, ja, ich sag mal, People oder Soft Skills. Ja, wir kriegen quasi den Ärger ab für ein Stück Hardware, was nicht funktioniert, was gar nicht unser eigenes Produkt ist. Und das verlangt viel ab von den Technikern, bedeutet aber auch für uns dann natürlich, wir müssen die Techniker auch in diese Richtung schulen, ausbilden, eben und ihnen immer wieder klar machen, dass sie im Auftrag namhafter Hersteller unterwegs sind und dass sie das immer im Kopf haben müssen. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, was viel abverlangt von den Jungs und Mädels da draußen an der Front.
Ja, das ist ja die große Herausforderung. Ich sage immer, braucht es eine gute Kombination von Nähe, um Beziehung aufzubauen, aber auch Distanz. Denn dünnhäutig darf man da nicht sein. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es da Kunden gibt, die mit Freude und offenen Armen warten und sagen, schön, dass Sie da sind und uns jetzt helfen. Und dann wird es aber sicherlich auch den einen oder anderen geben, der erstmal einen Schwall an Empörung über das nicht funktionierende Produkt, über die Technik erschüttet, oder?
Das gibt es auf jeden Fall. So unterschiedlich wie die Menschen sind, gibt es da auch unterschiedliche Erlebnisse. Das ist wirklich von endlich seid ihr da, danke, wo wir wirklich mit offenen Armen und der Kaffee wartet schon empfangen werden, bis hin zu die ersten 10 Minuten ist eben das Geschimpfe, wie schlecht die Hardware ist, wie schwer die Hotline zu erreichen ist. Neu hinzu kommt jetzt übrigens die Beschwerden über Chatbots. Man hat ja gar keinen Menschen mehr am Telefon, sondern muss da ewig chatten. Das bekommen unsere Techniker zu spüren. Gott sei Dank wissen die meisten unserer Kunden natürlich auch mittlerweile, dass wir ja quasi nur der helfende Hand sind oder der Entfüllungsgehilfe sind und gehen entsprechend da auch rücksichtsvoll mit unseren Technikern um. Ja, aber da erlebt man viele, viele spannende Dinge jeden Tag aufs Neue, wo man dann natürlich auch mal die Techniker wieder beruhigen muss und sagen, nimm's bitte nicht persönlich, es trifft dich gerade, das ist Teil deines Jobs. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir eben ja ein ganz anderes Verhältnis auch zu diesen Kunden haben, haben wir auch einen natürlich einen gewissen anderen Druck. Ja, unsere Techniker haben auch nicht mehr heute die Zeit, ach, der Drucker ist kaputt, guck mal, da oben steht noch ein Drucker. Kannst du dir den auch mal anschauen? So funktioniert unsere Welt nicht, weil wir eben wirklich als Third-Party-Provider unterwegs sind. Und das ist natürlich auch eine Lernkurve, sowohl für die Techniker als auch für die Endkunden. Bloß weil einer da ist, kann man ihn eben nicht durch den riesen Fuhrpark an, ich sag mal, Technik, die man hat, ziehen und dann nochmal alles reparieren lassen. Ja, da sind also viele spannende Geschichten, die da passieren.
Sag mal, du hast vorhin gesagt, im Idealfall passen die Werte eurer Kundenunternehmen und eure Werte so zusammen, dann fällt es den Mitarbeitern am leichtesten, dort die Marken sozusagen zu vertreten. Wenn ihr Kunden auswählt oder wenn Kunden euch auswählt, egal in welche Richtung jetzt, ja, ist das ein Kriterium, das ihr anschaut oder ist das kein Kriterium?
Wir schauen schon mit darauf, was das Selbstverständnis Richtung Service dieser Kunden ist, einfach um zu gucken, dass es auch wirklich, wirklich passt. Wir haben ja, es gibt da draußen welche, die sagen, Service ist ein notwendiges Übel, bis hin zu denen, die erkannt haben, dass Service ein wichtiger strategischer Faktor ist. Einmal natürlich zur Umsatzgenerierung, ich kann mich über den Service differenzieren, bis hin aber auch zum Thema Kundenbindung. Und die Kunden, die quasi Service strategisch denken, die das selbst in ihrer DNA haben und erkannt haben, wie wichtig ein guter Service ist, gerade für die Kundenbindung, aber auch um zusätzliches Geschäft zu generieren, das sind eigentlich die angenehmsten Kunden, die dann auch eben gut zu unserer DNA natürlich passen, als reiner Dienstleister. Und mit denen macht es dann auch sehr, sehr viel Spaß. Da spricht man auf Augenhöhe und jeder versteht eben, wie wichtig der Service ist. Und das ist eben das, wo wir auch natürlich drauf achten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Service-Level dann auch sehr unterschiedlich sein werden. Das wird ja sehr individuell sein bei allen Kunden. Und wie du schon sagst, wenn ich Service als strategischen Erfolgsfaktor für mich identifiziert habe, unternehmerisch, dann werde ich andere Service-Level vereinbaren oder werde andere Messkriterien auch haben, andere KPIs auch nutzen, als jemand, der sagt, okay, Service müssen wir auch machen. Dann sind ja die Service-Level meistens deutlich geringer und weniger anspruchsvoll als bei denen, die sagen, wir wollen auch ein Service, nicht nur ein Produkt-Champion sein, sondern wir haben verstanden, dass wir auch ein Service-Champion sein müssen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Zumal ja viele Produkte, du hast ja schon gerade ein paar Sparten genannt, ja heute auch vernetzte Produkte sind und damit können wir eigentlich ja Service und Produkt an vielen Stellen gar nicht mehr trennen. Ich komme nochmal zurück zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie steuert ihr das? Das bedeutet ja jedes Mal, muss ich mir überlegen, welchen Service-Level habe ich jetzt hier vor mir, ja? Also welches Service-Level vertrete ich und wie werde ich dieser einzelnen Marke gerecht? Macht ihr das technologisch oder wie darf ich mir das vorstellen?
Der Techniker hat es in diesem Fall einfach, muss ich sagen, weil der Techniker bekommt einfach die Aufträge für den Tag, also zu unserem Konzept. am Tag heute bekommen wir viele, viele Aufträge rein, die im SLA größtenteils zu 95% am Next Business Day erledigt werden müssen. Wenn der Techniker morgens nach dem Kaffee mal auf sein Handy schaut, sieht er, welche Aufträge er für den Tag hat. Der Techniker weiß meistens gar nicht, ist es eigentlich der SLA, müssen wir nächsten Tag da sein oder übermorgen? Er kriegt einfach nur die Aufträge. Die Komplexität hier entsteht bei uns in der Disposition, also in der Technikersteuerung. Das haben wir aber über Softwarelösungen, unser Service Management Software abgedeckt, dass wir also direkt sehen können. Da haben wir volle Transparenz darüber, welche Aufträge sind wann zu erledigen. Und entsprechend können wir das dann einplanen. Aber der Techniker, das ist das Gute in diesem Fall, spürt davon gar nichts.
Das heißt, ihr versucht, die natürlich maximal zu entlasten und ihnen das Leben so leicht zu machen, dass sie sich da richtig gut konzentrieren können. Macht ja auch auf jeden Fall Sinn. Jetzt bist du ja Stratege. Wo siehst du denn die größten Zukunftsfelder für euer Business?
Ja, du hast es eben schon kurz erwähnt. Die Maschinen, die senden ja immer mehr Daten. Ich sehe zwei große Bereiche und da kommen wir wieder zu den Kunden, die Service strategisch denken. Mit denen sind wir schon in intensiven Diskussionen natürlich auch hin von Break and Fix zu Preventive und Predictive. Ich versuche vorherzusagen, wann wird denn ein Gerät kaputt gehen, basierend auf historischen Daten, um dann eben zu reparieren, bevor es kaputt ist. Das ist ein ganz spannendes Feld, da tobe ich mich auch gerade aus mit meinen Kollegen, zusammen mit unseren Kunden, um eben zu schauen. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Auto muss immer, ich weiß nicht, sagen wir mal nach 50.000 Kilometern zur Inspektion. Das Gleiche kann man natürlich auch schon anwenden in Drucktechnik, Medizintechnik, Robotik. Wenn ich weiß, irgendein bestimmtes Teil geht nach einer Laufleistung X kaputt, dann kann ich eben kurz vorher schon mal vorbeifahren, wenn ich diese Daten habe, um zu reparieren, bevor etwas kaputt ist. Und damit reduziere ich sofort die Ausfallzeit, also die Downtime. Und das ist eben die Diskussion wieder mit den Leuten, die die Service und Software auch strategisch denken. Ja, weil die verstehen, okay, ich habe eine höhere Uptime, ich habe eine höhere Verfügbarkeit. Das kann ich wieder meinem Endkunden natürlich verkaufen. Und so bewegt man sich von reinem Reparieren hin zu, ich koppel Service, Software, eine gewisse Intelligenz und Logik zusammen, um so einen noch höheren Zufriedenheitsfaktor und noch höhere Verfügbarkeit an den Markt zu bringen.
Und da hat man zum einen das, was du schon geschildert hast, die höhere Verfügbarkeit, zum anderen natürlich aber auch auf der Kundenseite natürlich auch Kostenersparnis, weil man eben keine Ausfälle hat. Das ist ja bei, je nachdem, welche Maschinen es sind. Also ich komme ursprünglich aus der Druckindustrie, da waren das ja unglaubliche Stundensätze, die so eine Druckmaschine gekostet hat. Also jedes Mal, wenn die da 3-4 Stunden gestanden ist, hat das ein Vermögen gekostet. Und insofern hat man ja diesen einen Punkt. Und das macht natürlich Service auch nochmal wertvoller, weil das diskutieren wir ja schon seit Jahrzehnten. Du hast vorhin schon gesagt, welchen Stellenwert hat Service und sind wir bereit, für Service Geld auszugeben und ist das eben nur so nice to have oder noch schlimmer, ein notwendiges Übel, ja? Oder sagen wir, damit können wir wirklich etwas optimieren, etwas verbessern? Und auf der anderen Seite, jetzt auch auf eurer Seite, bedeutet es ja im Umkehrschluss, dass man viel besser planen kann, denn ich bin nicht immer die Feuerwehr, die nur schnell geholt wird, wenn was nicht läuft, sondern ich kann ja ganz anders planen, Techniker ganz anders planen, ich kann Ressourcen ganz anders planen, oder?
Absolut. Das ist natürlich auch ein bisschen unsere Motivation mit, dass wir eben, das hast du schön gesagt, nicht die Feuerwehr sind, sondern die Brandverhüter eigentlich. Und dass wir eben auch proaktiv rausfahren können und entsprechend können wir dann natürlich auch unsere Techniker, Technikerinnen viel einfacher und leichter verplanen, was uns natürlich sehr, sehr viel Overhead sparen könnte oder eben uns auch viel Flexibilität wiedergibt. Und deshalb ist das natürlich auch so ein bisschen ein, ich sag mal, leicht egoistischer Ansatz auch, ja, dass wir eben gucken, wie können wir uns natürlich auch optimieren oder noch deutlich verbessern, was wir dann unseren Kunden und Partnern zur Verfügung stellen.
Ja, und ich glaube auch entspannend, machen wir uns jetzt nichts vor, wenn man immer die Feuerwehr ist, das ist ja schon anders fordernd, als wenn ich sage, ich kann etwas proaktiv angehen. Ja. Ja? Das ist ja immer was anderes. Also der Druck reduziert sich ja auch, also auch für diejenigen, also in der Planung, aber auch für diejenigen, die den Service umsetzen. Und das ist ja schon auch ein wichtiger Effekt, damit man auch möglichst viele Menschen motivieren kann, solche technischen Dienstleistungsberufe zu ergreifen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ihr arbeitet ja ausschließlich mit Fachkräften, davon gehe ich aus, die sehr viel Know-how haben, weil das ist ja auch ein Asset, würde man in der Bankenbranche sagen, ja, ein Asset für euch. Sag mal, das bedeutet ja auch, jetzt spanne ich den Bogen nochmal dorthin, das bedeutet ja auch für die Weiterbildung, dass, sage ich mal, komme jetzt erstmal zu den Fachkräften, aber auch zur Weiterbildung, das bedeutet ja auch bei der Rekrutierung eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ihr viele gute Leute braucht, um das gut machen zu können. Aber ich nehme an, Weiterbildung ist ja auch auf einem ganz, ganz hohem Niveau, sonst könnt ihr ja diesen technischen oder technologischen Veränderungen gar nicht standhalten.
Absolut, da hast du recht, weil gerade durch unser breites Portfolio ist es schwer, Mitarbeiter zu finden, die das alles schon abdecken. Und auch hier natürlich innerhalb des Portfolios ist eine sehr unterschiedliche Komplexität. Mal so ein Point of Sale ist meistens nur Plug and Play. Ich stöpsel was aus, stöpsel ein neues Gerät dran. Auf der anderen Seite Drucktechnik, Medizintechnik, Robotik, das ist schon hochkomplex. Das heißt also, auch hier bieten wir für unsere Techniker natürlich Weiterentwicklungen an. Und auch die Technik an sich entwickelt sich ja immer weiter. Ein Drucker von vor 5 Jahren ist anders als ein Drucker heute. Oder gerade die Robotik, die ist so schnelllebig aktuell, da passieren ja so viele Dinge. Das heißt, man muss sich kontinuierlich ständig weiterentwickeln Richtung Technik, aber natürlich dann auch wieder Richtung der Soft Skills, weil eben die Erwartungen des Kunden sich auch wieder ändern. Früher war ein Techniker jemand, der hat einfach geschraubt, der ist hingegangen, hat geschraubt, geht weg. Heute brauchen auch die Techniker kommunikative Skills, um entweder eine Eskalation zu deeskalieren oder vielleicht dem Kunden auch nochmal vernünftig erklären zu können, wie müssen sie eigentlich das Gerät betreiben, damit es möglichst langlebig und möglichst fehlerfrei läuft. Also auch da müssen sich unsere, und das machen wir ja auch, unsere Techniker kontinuierlich weiterbilden, sowohl technisch als auch eben, ich sag mal, auf der Seite der Soft Skills. Und das macht den Beruf natürlich auch so interessant. Es ist eben nicht langweilig, weil ich sehr, sehr viele verschiedene Produkte jedes Mal wieder kennenlerne, reparieren, warten darf. Also da ist ja kein Tag wie der andere. Und das ist natürlich auch immer eine schöne Sache.
Wie darf ich mir das vorstellen? Es gibt ja Weiterbildungen, haben wir von E-Learning begonnen, was ja in der Technik- oder technologiegetriebenen Branchen ja schon sehr früh begonnen hat. Zum Beispiel in der Automobilbranche hat man schon, weiß ich, vor über 20 Jahren hatten wir schon E-Learning-Konzepte. Das wird ja bei euch auch eine große Rolle spielen, weil die Techniker ja unterwegs sind, kann ich mir gut vorstellen. Aber setzt ihr auch auf etwas wie, ich sage jetzt mal, kollegiales Lernen, weil man kann ja sehr viel voneinander lernen. Oder wie darf ich mir das vorstellen in der Umsetzung?
Auch alles. Im Grunde ist es ein bunter Blumenstrauß. Es fängt eben an vom E-Learning, Präsenztrainings. Man muss auch mal den Schraubenzieher in der Hand gehabt haben und ein Gerät auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt haben, um wirklich auch zu verstehen, wie kann ich möglichst schnell etwas lösen. Das ist eben das klassische Training, aber eben auch genau kollegiales Lernen. Wir motivieren unsere Kollegen immer, wenn sie mal Hilfe brauchen, den Kollegen anzurufen, bevor sie bei uns im Helpdesk oder im Second Level anrufen. Das machen die auch schon. Jeder weiß, wen kann ich anrufen, für welchen Spezialfall. Bei 250 Technikern gibt es eben welche, die sind sehr gut in der Robotik. Es gibt welche, die sind sehr gut in der Medizintechnik. Die Jungs und Mädels kennen sich alle und wissen eben, wen kann ich anrufen, und sie tauschen sich sogar auch proaktiv aus. Ja, das heißt, ich hatte heute hier einen Fall, den habe ich, keine Ahnung, erst einmal von 100 Fällen gehabt, und dann schreiben sie eben ihre Learnings in die verschiedensten Teams-Kanäle und tauschen sich da aus, was natürlich auch extrem wertvoll ist, gerade bei der Vielfalt an Systemen, die wir da im Portfolio haben.
Und dieser Wissensaustausch ist auch eine Wertschätzung für den Einzelnen. Also ich glaube, das hat ja viele Komponenten, ja. Nicht? Dass man sagt, ich bekomme
die, die Kollegen die fühlen sich wirklich auch wertgeschätzt, wenn das Telefon klingelt und jemand um Hilfe fragt. Das merkt man, ja, die fühlen sich dann nochmal doppelt gebraucht, nicht nur als Feuerwehrmann, sondern eben auch als Freund und Helfer. Und da merkt man einfach, dass das den Kollegen, Kolleginnen Spaß macht, eben auch den anderen mitzuhelfen. Und sie geben gerne ihr Wissen weiter. Das ist einfach wirklich sehr schön zu sehen, ja.
Jetzt haben wir schon gesprochen über Daten, über vernetzte Produkte, über Technologien. Wenn du so ein bisschen nach vorne schaust, du beschäftigst dich ja auch sehr stark mit Technologien, weil das ist ja, jede Technologie ist ja für euch ein mögliches Geschäftsfeld. Und du hast gerade auch vorhin schon gesprochen über Bots in der Servicekommunikation, in der Telefonie, im Customer Care Bereich. Wenn du es nach vorne schaust, was würdest du sagen, so in den nächsten 10 Jahren aus deinem Blickwinkel, welche Technologien werden euer Geschäft besonders prägen?
Robotik, auf jeden Fall. Sei es die Cobots, sag ich mal, die den Menschen unterstützend helfen, Reinigungsroboter, Service-Roboter. Das ist definitiv ein wachsender und neuer und extrem spannender Markt. Da passiert gerade sehr, sehr viel. Aber auch dann natürlich hin zu mehr Automatisierung. Die humanoiden Roboter kommen immer mehr und mehr. Das ist sicherlich auch ein Feld, was in der Zukunft sehr stark wachsen wird, wo wir auch schon aktiv sind. Und das Thema, viele wissen es nicht oder viele wissen es, aber wir realisieren es nicht, das ganze Thema Paketstation. Auch hier passiert sehr viel. Es entstehen immer mehr Paketstationen, weil die ganzen Lieferdienste natürlich, ich sag mal, die letzte Meile optimieren möchten. Und auch das ist noch ein wirklich Zukunftsmarkt, ein wachsender Markt, wo wirklich spannende Technologien auch sind und die dann auch wieder gekoppelt mit Robotik. Da ist, denke ich mal, sehr viel Potenzial in den nächsten Jahren. Und dann natürlich, wenn ich mal so Richtung Einzelhandel schaue, von der traditionellen Kasse hin zu Self-Checkout-Lösungen oder anderen intelligenten Checkout-Lösungen, da wird, denke ich, auch noch sehr viel passieren in den nächsten Jahren und was wieder sehr viel Potenzial natürlich für den Service bietet.
Absolut, eben auch aus der Konsumentensicht. Also wir haben ja hier in Düsseldorf auch einige Lebensmittelläden, in denen den ein oder anderen, einige wäre ein bisschen übertrieben, ja, die nicht nur diese normalen Self-Service-Kassen haben, sondern wo du eben wirklich nur noch dein Körbchen hinstellst und die Kasse weiß, was drin ist und du bezahlst. Ich finde das unglaublich komfortabel, solche Kassen zu haben. Aber das Entscheidende ist natürlich auch aus der Unternehmenssicht, dass sie auch funktionieren, denn sonst wäre das nicht ganz so pfiffig und nicht ganz so günstig fürs Unternehmen. Jetzt hast du ja, und die Robotik, das ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand, weil wenn man, nehmen wir mal an, in der Altenpflege zum Beispiel oder in der Krankenpflege auch Roboter einsetzt, was ja an der einen oder anderen Stelle auch international schon vermehrt der Fall ist, dann bin ich natürlich auch als Krankenhaus oder als Pflegestation extrem darauf angewiesen, dass man dann eine Funktionalität hat und dass man sich darauf verlassen kann, dass die Dinger funktionieren. Und das kann ich mir gut vorstellen, denn das würde ja der gesamte Servicekreislauf zusammenbrechen und das kann natürlich kein Mensch wollen. Sag mal, das ist ja immer eine ganz spannende Frage, glaube ich, unternehmerisch betrachtet und wahrscheinlich die Gretchenfrage. Für jedes Unternehmen. Machen wir jetzt unseren Service selber, also bauen wir selber Serviceeinheiten auf, die genau das tun, was ihr macht? Oder macht es Sinn, unsere Services, also unsere technischen Services samt dem Komplettprogramm outzusourcen? Was würdest du denn sagen, wann lohnt sich denn ein Outsourcing und wann nicht?
Das ist eine der spannendsten
Fragen. Du würdest natürlich sagen, es lohnt sich immer, gell?
Das würde ich nicht mal so unterschreiben. Aber es ist eine extrem spannende Frage, die wir natürlich auch intensiv mit unseren Kunden diskutieren. Grundsätzlich ist aus meiner Sicht die Welt hier nicht schwarz-weiß. Es kommt immer auf das eigene Geschäftsmodell auch an und in welchem Markt bin ich unterwegs. Es gibt Kunden, die sind in schrumpfenden Märkten unterwegs. Das heißt also, die installierte Basis sinkt, sie haben immer weniger Maschinen im Feld. Entsprechend wird es im Service dann natürlich schwierig, ich sag mal, die richtige Anzahl an Technikern vorzuhalten oder der Service wird einfach unprofitabel, weil die eigenen Techniker einfach nicht ausgelastet sind. In diesen Fällen macht es natürlich Sinn, über Outsourcing nachzudenken, entweder komplett an einen externen Dienstleister oder eben bestimmte Regionen, wo man selber Schwächen hat. Dann gibt es die Kunden, die in Wachstumsmärkten sind, wie, nehmen wir mal wieder die Robotik, wo die installierte Basis noch recht niedrig ist. Auch da macht es natürlich erstmal Sinn, mit externen Dienstleistern zu arbeiten, weil die eigenen Techniker kann man vielleicht noch gar nicht richtig auslasten, weil eben noch nicht genug Systeme im Umlauf sind. Und hier kann wieder ein Dienstleister helfen. Und ansonsten alle, die dazwischen liegen, da machen sicherlich hybride Modelle Sinn. Wir sehen viele hybride Modelle und die finden wir auch gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil, sie sind gut, wo eben Hersteller, ich sag mal, ein, zwei Handvoll eigene Techniker verteilt haben über das ganze Land und der Rest wird eben von einem Dienstleister gemacht und hier gibt es dann, ich nenne es immer so dieses Buddy-Konzept. Das heißt, die Techniker des Herstellers sind auch hier wieder eng vernetzt mit unseren eigenen Technikern, tauschen sich aus. Hersteller-Techniker hat meistens noch mal ein tieferes Know-how, ja, und die ergänzen sich, lernen voneinander und das ist eigentlich ein Modell, wo ich festgestellt habe, da haben beide Parteien eigentlich die meisten Vorteile von und liegt eben auch auf der Hand. Natürlich, man kann sich gegenseitig ergänzen, gerade wenn Techniker mal im Urlaub sind, springt der Dienstleister ein oder umgekehrt. Das sind die hybriden Modelle, die sehr, sehr viel Sinn machen und wo eigentlich beide Parteien plus der Endkunde den größten Nutzen von haben am Ende des Tages.
Auf jeden Fall. Am Ende erhöht das ja die Flexibilität. Und natürlich auch, nehme ich an, die Geschwindigkeit, denn wenn ich mehr Know-how habe, dann ist man einfach schneller, machen wir uns nichts vor, nicht mehr so viel Trial and Error. Das macht genau. Auf jeden Fall Sinn. Du, wenn dir wird ja schon viel begegnet sein, wenn Unternehmen ein Service-Netzwerk aufbauen, auch in diesen hybriden Modellen, wie du das gerade beschrieben hast, welche Fehler werden da gemacht? Welche Tretminen gibt es da und in welche Tretminen kann man vermeiden?
Fehler werden gemacht, das ist auch gut, daraus soll man lernen. Ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wird, ist, das eigene Wachstum zu überschätzen oder zu unterschätzen. Häufig ist es ja, geht von irgendeinem gewissen Wachstum, einer gewissen installierten Basis aus. Wenn das nicht eintritt, ist man eben, aufgeschmissen, ja, weil man entweder zu viele oder zu wenig Techniker dann auf der Straße hat. Das heißt also, das Learning hier, Service und Sales müssen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Die müssen sehr abgestimmt sein, damit man eben nicht in ein Loch fällt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Learning. Und man darf nicht unterschätzen, wenn man eine Serviceorganisation aufbaut, das Onboarding braucht Zeit. Wenn ich jetzt neue Kunden, neue Prozesse, neue Technologie aufschalte, das braucht Zeit. Techniker müssen ausgebildet sein. Ich brauche eine gute Dokumentation, sowohl die Reparaturanweisungen, Handbücher. Ich muss mir darüber im Klaren sein, wie helfe ich den Technikern da draußen auf der Straße? Habe ich eigentlich den Support auch im Hintergrund, der den Technikern hilft? Also das wird auch häufig unterschätzt. Ich sage mal, man schmeißt etwas über einen Zaun in den Service, egal ob in den eigenen oder in den Third-Party-Service, und hofft, dass irgendwer etwas auffängt. Also das ist auch ein Fehler. Es ist ein Projekt, das sorgfältig geplant und durchgeführt werden muss. Und es ist nicht macht mal eben. Ich denke, das sind so die zwei großen Stolpersteine. Ja, man braucht die enge Verzahnung zum Sales und man nimmt es einfach zu sehr auf die leichte Schulter.
Und das ist gerade so schön gesagt, diese Verzahnung zu Sales, da kommt einem natürlich das Silo-Denken, das es ja gerade in großen Unternehmen an vielen Stellen noch gibt, dass ja jedes Jahr getrennt für sich seine Ziele verfolgt. Das spielt einem natürlich nicht in die Karten. Das heißt, am besten kann man natürlich dann auch performen, wenn man das gut aufgebrochen hat und man dort eine, eben diese gemeinsame eine gemeinsame Strategie verfolgt und, wie du schon sagst, in engem Austausch bist.
Genau, da sind wir ja quasi wieder bei der Strategie. Also die Unternehmen, ja, die eben service-strategisch denken, die haben idealerweise natürlich auch schon Sales und Service eng verzahnt und dann laufen die eben nicht direkt in diese Stolperfallen schon direkt rein.
Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ja gerade in unseren Zeiten, die wir aktuell haben, die ja ein bisschen, ich möchte es mal neutral ausdrücken, volatil sind und in denen wir ja oft nicht wissen, was morgen ist, ist natürlich die Einschätzung von Voluminen durchaus herausfordernd und braucht natürlich sehr viel, ich möchte mal sagen, Dehnbarkeit, oder?
Absolut. Das braucht sehr viel Dehnbarkeit, sehr viel Flexibilität. Niemand kann in diesen Zeiten voraussagen, wie wird sich eine installierte Basis eigentlich entwickeln? Wie zuverlässig ist die Sales Pipeline? Das ist aktuell, glaube ich, sehr, sehr viel Glaskugel lesen. Ja.
Könnt ihr eigentlich
zum Leid des Service.
Ja, na, kann man das gar nicht mehr gut vorstellen, weil am Ende landet das ja bei euch oder auch in einem hybriden Service-Modell bei den internen Technikern, dass man natürlich sehr, sehr, ja, fluent, würde man sagen, sein muss, damit man alles das auffangen kann. Und trotzdem muss man die Ressourcen vorhalten, denn wenn man eben, wenn man ein schnelles Wachstum hat, ich erinnere mich da an 2008, 2009, wo man am Anfang gedacht hat, okay, da haben wir jetzt eine totale Krise und dann ist das ja viel schneller angesprungen als die meisten, erfreulicherweise ganz nebenbei, als die meisten Menschen das geahnt hatten. Und das fordert einem natürlich schon extreme Flexibilität ab.
Das ist absolut richtig. Diese Flexibilität, die muss man haben, ist aber nicht immer einfach umzusetzen. Ja, auf dem Papier hört sich das immer schön an, zu sagen, ihr müsst flexibel sein. Aber man muss sich das nun mal rein praktisch vorstellen. Wir haben 250 Techniker. Würden wir 250 Techniker auf eine Technologie jetzt neu schulen, neu trainieren, würden wir flexibel sein, würden wir natürlich viele, viele andere Kunden unglücklich machen, weil diese Techniker eben keine Einsätze mehr fahren können. Mhm. Und auf der anderen Seite würde man sehr viele Techniker trainieren, die vielleicht in 6 Monaten, vielleicht in 9 Monaten oder erst in 12 Monaten den ersten Einsatz haben. Und bis dahin ist das Wissen verflogen.
Absolut.
Das heißt also, es ist immer ein Balanceakt, zu sagen, wann trainiere ich die Techniker und wie viele Techniker trainiere ich? Und hier erfordert es sehr viel und intensive Kommunikation und Abstimmung mit dem Kunden. Und das muss eben am Ende wieder zusammenpassen, damit es nicht zu Eskalationen kommt, nicht zu Kundenunzufriedenheiten kommt. Und das setzt sehr, sehr viel sorgfältige Planung voraus und viele offene Dialoge.
Ja, absolut. Und das hat man ja aktuell natürlich durch Echtzeitmodelle, wir haben ja permanent Updates heute. Das heißt, das, was wir heute schulen, ist vielleicht, wenn ich das nicht angewendet habe, in 6 Monaten auch schon partiell wieder obsolet oder auch überholt. Dann war eben dann ehrlich gesagt auch umsonst. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, wie wichtig da diese Zeitnähe, ja zwei Dinge, ne? Das ist die Verfügbarkeit, aber Zeitnähe, entscheidend sind. Du lass uns mit meinem Blick in die Zukunft nochmal werfen. Meinst du, dass der klassische Servicetechniker, also wir haben ja vorhin schon gesagt, früher war das ja sehr mechanisch, heute sprechen wir schon seit vielen Jahren sprechen wir von Mechatronikern und es gibt auch ganz neue Begriffe für technische Dienstleistungen inzwischen. Wie schätzt du das ein? Wird der klassische Servicetechniker unter Anführungszeichen in 10 Jahren noch dieselbe Rolle haben?
Also ich glaube, das Gute ist, es wird den Techniker immer geben und es muss ihn auch immer geben. Ich glaube aber, die Rolle wird sich schon ein Stück weit ändern. Vermutlich, das ist aber wirklich ein bisschen Glaskugel lesen, es wird dahin gehen, dass die Techniker vielleicht etwas weniger technische Skills haben müssen, weil auch viel durch, ich sag mal, VR, viel über AI schon unterstützt wird. Also im Idealfall könnte auch ich dann plötzlich ein Gerät reparieren, weil ich eben über Systeme und Softwaren im Hintergrund zum Problem geführt werde, vielleicht sogar mit einer, ich sag mal, intelligenten VR-Brille arbeiten kann und doch schon sehe, wo muss ich eigentlich Schraubenschlüssel und Co. ansetzen und welche Teile muss ich austauschen. Gleichzeitig werden die Hardwarehersteller wahrscheinlich auch Richtung Serviceability weiterdenken. Also wie gut kann ich ein Gerät eigentlich servicieren, um im Idealfall nur noch 1, 2 Handgriffe zu machen, um eben die Teile auszutauschen. Und was heute noch viel der Fall ist, und das sehen wir, das shiftet sich schon, heute passiert noch viel Diagnose vor Ort. Was ist es denn jetzt genau? Ja, Drucker macht komische Geräusche, Roboter fährt nicht mehr. Das wird in Zukunft viel, viel präziser sein. Also die ganze Vorqualifizierung, die ganze Voranalyse wird deutlich präziser, deutlich datengetriebener sein, sodass eben dann wirklich die Zeit, die der Techniker vor Ort verwendet, wesentlich geringer sein wird. Der Techniker wird noch rausfahren, er wird aber schneller vor Ort sein, er wird schneller wieder weg sein und dabei wird er noch viel Unterstützung durch AI haben. Auch, dass auf der Fahrt, auf der Anfahrt zum Einsatzort schon mal vorgelesen wird aus dem Ticket, was erwartet dich denn da jetzt eigentlich? Ich glaube, da passiert gerade schon viel, da schauen wir auch schon links und rechts mal, was da so am Markt los ist und das wird den Service von morgen doch noch mal verändern, aber nicht komplett auf links krempeln. Das glaube ich nicht.
Jetzt habe ich am Beginn schon bei der Einleitung gesagt, du beschäftigst dich schon dein Leben lang, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was das ganze Leben ist, aber sehr, sehr lang mit dem Thema Services und Dienstleistungen. Das verbindet uns auch. Mhm. Und möchte dir am Schluss noch mal eine persönliche Frage stellen. Was macht für dich die größte Faszination aus an diesem Thema, denn früher war ja das Thema Service so ein Add-on zum Produkt und ihr beweist ja sehr schön, wie auch andere Dienstleister aus ganz anderen Feldern, ja, dass die Dienstleistung per se eine Berechtigung hat und ein Geschäftsmodell sein kann, wenn man das klug macht, ja, und wir uns viel mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft und zu einer im Business zu Dienstleistungsinnovationen weiterentwickeln sollten. Was ist dein persönlicher Antrieb? Was begeistert dich an diesem Thema so sehr, dass du das schon so viele Jahre strategisch
die Arbeit mit hast? Menschen. Es ist einfach die Arbeit mit Menschen und auch mit immer wieder unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichsten Situationen. Ich glaube, das macht es so spannend. Ja, auch die Technik. Die Technik begeistert mich auch, wie gesagt, gerade Richtung der Technik, die wir beservicen, aber auch hin zu, welche Software, welche AI gibt es morgen, was kann man da einsetzen, wie kann man Prozesse digitalisieren, automatisieren. Aber am Ende ist es immer wieder der Faktor Mensch, der das eigentlich so spannend macht. Und das eigentlich durch die gesamte Kette, die Menschen, die darauf warten, dass der Techniker kommt und ihnen hilft, aber genauso wie unsere Kunden, mit denen man Strategien diskutiert, Menschen wie du auch, die ich über diesen Service kennengelernt habe, das ist es eben, was das auch eigentlich so vielseitig, so spannend und den Service so liebenswert macht.
Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ach, lieber Robert, vielen Dank für diese schönen Worte. Vielen Dank fürs Dabeisein und dass du uns hinter die Kulissen deines Tuns und eures Tuns hast blicken lassen. Denn du hast es am Beginn so schön gesagt, es sind oft die stillen Servicehelden, die eben dafür sorgen, dass die Dinge am Laufen bleiben. Die Dienstleistung, diese Art von Services ist unglaublich wertvoll für jeden Einzelnen von uns. Und meistens spüren wir erst, wie wichtig sie ist, wenn eben mal was nicht funktioniert. Genau. Dann wissen wir, welchen Wert diese Dienstleistungen haben. In diesem Sinn vielen Dank, dass du bei uns im Servicekosmos mit dabei warst und diese Folge mitgestaltet hast mit deiner spannenden Expertise und mit deinem Einblick. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben jetzt vielleicht und wahrscheinlich mehr gelernt über die stillen Servicehelden. Und man schaut an dieser Stelle, wenn man mit ihnen zu tun hat, vielleicht nochmal ganz anders auf deren Leistung und auf deren Expertise. Ich wünsche euch einen schönen Sommer oder schöne Sommertage und bis demnächst wieder im Servicekosmos. Tschüss!